Für uns als Artenschützer ist natürlich jede illegale Tötung von jedem Tier tragisch. Aber ich glaube, was diesem Fall einfach so viel Präsenz auch gegeben hat, waren mehrere Gründe eigentlich. Zum einen ist das Tier ja an sich schon total imposant und beeindruckend von seiner Statur her. Und dann ist es auch ein Symbol für den Erfolg des Artenschutzes, dass jetzt ein solch großes Tier in seinen einst angestammten Lebensraum wieder zurückkehrt.
Silent Victims. Tiere reden nicht. Ein WWF True Crime Podcast.
Herzlich willkommen zu Silent Victims. Tiere reden nicht. Ich bin Maximilian Pollux und im Auftrag des WWF Deutschland begebe ich mich in diesem Podcast in die Welt der Wildtierverbrechen. Wir sprechen heute über ein ganz besonderes Tier, das von den einen geliebt und von den anderen argwöhnisch beäugt wurde. Seine imposante Größe wurde ihm zum Verhängnis und sein Tod zu einem Politikum. ...866 Kilometer lang schlängelt sich die Oder von ihrem Ursprung in Tschechien durch Polen, durch das Stettiner Haff, um die Inseln Usedom und Wolin herum, bis sie in die Ostsee mündet. Dabei bildet der lange Strom mit einem Teil die Landesgrenze zwischen Polen und Deutschland. Die beschauliche Kleinstadt Lebus in Brandenburg liegt direkt an dieser natürlichen Grenze. Blickt man aus den Fenstern des ortsansässigen Restaurants Anglerheim, sind es nur wenige Meter Luftlinie bis auf die andere Seite des polnischen Ufers. Dazwischen, umrandet von einem dunklen Scherenzaun, liegt die Terrasse des Gasthauses mit großen Sonnenschirmen. Dahinter der kleine, geteerte Parkplatz, der fast direkt bis an die Oder reicht. Doch am Mittwoch, dem 13. September 2017, endet die beschauliche Ruhe des kleinen Ortes abrupt. Um kurz nach 17 Uhr stürmen zwei AnwohnerInnen in die Gaststätte. Atemlos deuten sie nach draußen. Dort auf dem Parkplatz, nur 50 Meter vom Anglerheim entfernt, steht ein riesiges Tier. Aufgeregt rennen alle zu den Fenstern und starren nach draußen. Sofort werden Feuerwehr und Polizei alarmiert, die kurz darauf das Gelände absperren. Einige Zeit zuvor. Etwas mehr als eine Stunde Autofahrt von Lebus entfernt in Gorchow-Wielkopolski in Polen streift ein Wiesentbulle durch die Straßen. Hier beunruhigt das jedoch niemanden. Die BewohnerInnen der polnischen Großstadt kennen das Tier und seine Streifzüge bereits. Liebevoll haben sie ihn den Wanderwiesent getauft. Bis zu 2 Meter hoch und bis zu 3 Meter lang können Wiesente oder auch europäische Bisons genannt werden. Die Bullen erreichen dabei Gewichtsklassen von bis zu 1 Tonne. Wegen der majestätischen Größe wird der Wiesent auch als der König des Waldes bezeichnet. Dort, wo er entlang geht, werden Fenster geöffnet, Fotos gemacht und der Standort des Tieres in den sozialen Netzwerken geteilt. Doch in letzter Zeit ist der Wiesent auf neuen Wegen gesichtet worden. Langsam trottet er durch den Wald gen Westen und polnische Medien beginnen sich zu fragen, will er nach Deutschland? Behäbig setzt der Wiesent einen Huf vor den anderen. Immer wieder bleibt er stehen, um zu grasen. Die brummenden Laute, die er gelegentlich von sich gibt, nennt man Knörren. Seine langen Haare auf der Stirn bilden eine zottelige, braune Frisur, aus der geschwungene Hörner hervorragen. Auch sein Brusthaar ist länger als das dicke Fell am Rest seines Körpers und bildet somit eine stattliche Mähne. Es dauert nicht lange und der Wanderwiesent erreicht fernab seiner üblichen Wege das Flussufer der Oder. Unbekümmert und neugierig setzt er seinen Weg durch das dahin fließende kalte Nass fort. Mit dem Durchschwimmen der Oder ist soeben das größte Landsäugetier Europas nach über 200 Jahren das erste Mal wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Während in Polen Wiesente keine Seltenheit mehr sind, sind sie in Deutschland seit Hunderten von Jahren ausgerottet. Der letzte Wiesent auf damals deutschem Boden und heute zu Polen und Russland gehörten Ostpreußen wurde 1775 erlegt. Doch über seinen historischen Weg ist sich der Bulle keineswegs bewusst. Auf der deutschen Uferseite angekommen, erreicht er bald den kleinen, geteerten Parkplatz vor dem Anglerheim in Lebus. In der Gaststätte ist die Aufregung groß. Unsicher, wie man mit einem solchen Tier verfahren soll, werden Tierärztinnen, Behörden und JägerInnen der Umgebung informiert. Erst vor kurzem haben in Potsdam zwei Wasserbüffel, die aus dem Zirkus ausgebrochen sind, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Kann Ähnliches nun auch hier passieren? Die Zeit wird eng, es wird immer dunkler. Doch bei den Behörden ist keiner zu erreichen. Es ist schon weit nach Feierabend und keiner der kontaktierten TierärztInnen verfügt über ein Betäubungsgewehr. Selbst wenn sie eins hätten, reicht ein einzelner Schuss, um einen ausgewachsenen Wiesent in Narkose zu versetzen? Ganz unbeeindruckt von dem Rummel, den er auslöst, macht sich der Wiesent langsam weiter auf den Weg Richtung einer nahegelegenen Bundesstraße. Eine verhängnisvolle Entscheidung, die dazu führt, dass um 19.30 Uhr der Amtsdirektor den Abschuss des Tieres anordnet. Auch die Polizei kommt zum gleichen Urteil. Es ist Gefahr im Verzug. Um 19.58 Uhr drücken die Jäger zweimal hintereinander ab. Nach dem zweiten Schuss sackt der Bulle in sich zusammen. Bereits am nächsten Tag bricht ein Sturm der Empörung über die kleine Stadt und alle Beteiligten herein. Oh Mann, Leute, da bin ich froh, dass ich heute hier nicht alleine sitze. Ich habe Nina Gandl, die ihres Zeichens Programmleitung Wildtiere Europa beim WWF Deutschland und Spezialistin für Wildtiermanagement und Mensch-Wildtier-Koexistenz ist. Und früher warst du ganz speziell ja auch noch für Wiesent und Elch zuständig. Hallo Nina.
Hi, danke für die Einladung.
Also eine bessere Expertin kann ich mir gar nicht vorstellen für den heutigen Fall. Du hast dich ja als WWF-Expertin auch dem Artenschutz verschrieben. Und jetzt hast du diese Spezialisierung auf Wildtiermanagement und Koexistenz zwischen Mensch und Wildtier. Und da habe ich ja das Gefühl, dass das genau in dem Fall sehr, sehr schlecht geklappt hat alles.
Absolut. Kann ich nur zustimmen.
Dann hol uns doch mal ganz kurz ab. Wie dürfen wir uns deine Arbeit so vorstellen?
Ja, als Programmleitung bin ich im Bereich Artenschutz angegliedert beim WWF Deutschland und leite darin das Programm für Wildtiere in Europa. Und wir haben uns auf Arten wie Wolf, Luchs und eben auch Wiesent und Elch, jetzt auch noch den Bären spezialisiert, weil da eben, wie du sagst, das Thema Mensch-Wildtier-Koexistenz und das richtige Wildtiermanagement einen ganz besonderen Fokus hat, um die Rückkehr dieser Tiere langfristig bei uns zu ermöglichen. Und in meinem Programm gibt es mehrere Projekte, die von Projektleitern umgesetzt werden. Und wir haben aber darüber hinaus auch noch zahlreiche andere Maßnahmen wie politische Arbeit oder Kommunikation, Social Media, um eben ja die Tiere dabei zu unterstützen, hier eine langfristige Heimat zu finden.
Wieso sind es genau diese Arten?
Also das liegt daran, dass wir einmal uns auf die europäischen Arten spezialisiert haben. Also es gibt auch noch andere Projekte und Bereiche im WWF, die sich dann mit anderen Arten, mit anderen Themen wie die Landwirtschaft und so weiter beschäftigen und dadurch dann andere Themen abdecken. Aber wir haben uns eben darauf spezialisiert, weil diese vier Arten, also jetzt speziell Wolf, Luchs, Wiesent und Elch und jetzt neu der Bär, die gleichen Themen auch oder die gleichen Maßnahmen auch bedürfen. Die sind alle zum Beispiel jetzt heute hier Thema von illegaler Tötung betroffen. Die sind aber alle auch von Lebensraumverlust betroffen und von Mensch-Wildtier-Konflikten etc. Und deswegen ja lässt sich die Arbeit gut verbinden und für alle Tiere eben ja kämpfen.
Das klingt toll. Also es klingt auch vor allem wie was, wo man am Abend wirklich das Gefühl hat, man weiß, was man tut so.
Ja, man weiß, was man tut, man ist erschöpft, aber man weiß, für was man es tut und für wen man es tut.
Ah, das ist schön. Jetzt lass uns auf den Fall hier schauen. Ich merke selber, ich drücke mich so ein bisschen irgendwie, weil es ist, ich sage es jetzt am Anfang mal und ich werde es vielleicht später erklären oder ich werde sicher später erklären, warum, aber es ist der Fall, der mich am meisten wütend gemacht hat und mir am meisten abverlangt hat, dass ich jetzt nicht einfach nur im Zorn versinke. Was ist denn nach dem Abschuss des Visums genau passiert? Wie ging es dann weiter?
Da gab es erstmal eine wahnsinnige öffentliche und mediale Reaktion auf den Fall. Also das war wirklich einzigartig. Wir begleiten ja viele illegale Tötungen, aber beim Wiesent gab es einen Aufschrei, nicht nur unter Naturschützern, sondern auch unter der breiten Öffentlichkeit und auch nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch international. Also ich kann mich an Berichterstattungen aus Schweden, Großbritannien, USA und so weiter erinnern, mit harten Anklagen auch gegen Deutschland und wie wir mit dem Wiesentbullen umgegangen sind. Mhm. Aber ganz, ganz besonders groß war die Empörung in unserem Nachbarland Polen, weil daher stammte ja dieser Wiesentbulle. Mhm. Und der war dort auch schon Wochen vorher bekannt, hat einen Spitznamen bekommen. Auf Deutsch war das dann der Wiesentbulle, der Wanderwiesent.
Der Wanderwiesent, ja.
Genau. Und hat dort nie aggressives Verhalten gezeigt. Und er war besonders und hat besonderes Verhalten gezeigt. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen, weil normalerweise kommen Wiesenter nicht so nah an Siedlungen heran. Und der ist sogar ganz friedlich durch Dörfer und durch Straßen gelaufen. Also er war an sich schon besonders im Gegensatz zu anderen Wiesenten. Aber er war halt nie aggressiv und ist nie aufgefallen. Und nur weil er jetzt quasi die Grenze übertritt, wird er ja nicht aggressiver. Und deswegen war die Empörung da so hoch.
Und es hat ja tatsächlich sehr, also wenn man so sagen will, antideutsche Ressentiments irgendwie auch geweckt. Hm. Und ich erinnere mich an eine, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es in der Zeitung war, aber es war so diese, die Deutschen haben das Morden im Blut.
Hm. Ja.
Hast du da in dem Fall auch Kontakt zu, polnischen Artenschützern, polnischen Tierschutzorganisationen gehabt? Wie wurde das da aufgenommen?
Ja, also wir haben seitdem sehr engen und sehr regelmäßigen Kontakt, sogar zu der Naturschutzorganisation, die Wiesente damals in den 1980er Jahren und bis heute auf polnischer Seite ausgewildert haben. Auch dieser Wiesentbulle, der geht aus deren Auswilderungsprojekt zurück. Und mit denen haben wir natürlich sofort Kontakt aufgenommen, weil wir natürlich eine Lösung dafür finden wollten. Und wir wollten auf jeden Fall verhindern, dass ein zweites Lebus nochmal auftritt. Ja, auch bei denen war das einfach ein Schlag in die Magengrube, mhm, weil die sich natürlich jahrelang für diese Tiere eingesetzt haben und tagtäglich für den Schutz genau dieser Tiere und genau dieses Bullen auch eingesetzt haben. Und es hat uns aber nochmal gezeigt, wie wichtig es auch ist, dass die internationalen Beziehungen im Naturschutz, so wie du auch sagst, nicht belastet werden durch solche Vorfälle. Weil wir können ja nur gemeinsam für die Artenkrise oder gegen die Artenkrise kämpfen und für den Naturschutz uns einsetzen. Es braucht dazu alle und es braucht dazu vor allem auch grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
Ja, also es ist natürlich ein unguter Grund, sich näher kennenzulernen, aber ist aus diesem Kennenlernen dann auch noch was entstanden, also was Positives jetzt?
Ja, absolut. Also wir haben versucht, das Positive da rauszuholen, so positiv es auch nur geht, und haben ein dreijähriges Projekt zusammen mit den polnischen Kollegen, das war die Westpommersche Naturgesellschaft, ins Leben gerufen und zusammen auch mit anderen Partnern wie dem Zentrum für Agrarlandschaftsforschung oder der Humboldt-Universität. Und gemeinsam haben wir uns in den 3 Jahren eben überlegt, wie wir solche Situationen und wie wir Konflikte zwischen Menschen und Wiesenten von vornherein schon reduzieren können. Dank des Projektes gibt es heute zum Beispiel eine Arbeitsgruppe zwischen den Behörden auf deutscher Seite, mhm, also in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen, und den polnischen Kollegen. Und die tauschen sich ganz regelmäßig jetzt darüber aus, wo denn die Tiere sind, welche Vorkehrungen getroffen werden können und wie man eben ein zweites Lebus verhindern kann.
Oh, sehr, sehr gut, dass der Ruf des "Wir schießen zuerst und stellen dann Fragen" vielleicht sich auflösen kann. Jetzt habt ihr also als WWF Anklage erhoben. Was für einen Straftatbestand habt ihr denn da gesehen?
Genau, also wir haben Strafanzeige gegen, mhm, den Lebusser Amtsdirektor gestellt. Und der hat damals den Abschuss freigegeben. Mhm. Aus unserer Sicht hat dieser Abschuss ein klaren Verstoß gegen sowohl nationales als auch internationales Recht dargestellt, weil der Wisent eben eine geschützte Art ist, sowohl in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-Richtlinie. Das ist ein EU-Abkommen zur Erhaltung natürlicher Lebensräume und der wild lebenden Tier- und Pflanzenarten, als auch im Bundesnaturschutzgesetz, in dem die Auflagen von der FFH-Richtlinie für uns rechtlich verbindlich umgesetzt worden sind. Und darin ist ganz klar geregelt, in welchem Fall, wenn überhaupt, ein Tier entnommen werden kann. Entnommen, also ein schöneres Wort für getötet werden darf. Und welche Voraussetzungen und Zuständigkeiten da zu erfüllen sind. Und all das war aus unserer Sicht nicht gegeben. Also laut Bundesnaturschutzgesetz, Paragraph 44, ist ganz klar geregelt, dass bedrohte Tierarten wie der Wisent weder gefangen noch verletzt noch getötet werden dürfen. Und im darauffolgenden Paragraph 45 werden dann Ausnahmen von dieser Regel definiert. Also zum Beispiel, wie in dem Fall behauptet wurde, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist,
okay,
und die Gesundheit von Menschen. Oder wenn zum Beispiel unzumutbare Schäden an wirtschaftlichen Gütern entstehen würden. Aber selbst wenn so eine Ausnahme eintreffen würde, gibt es ganz klare Auflagen, um diese Ausnahme dann wiederum umzusetzen. Es müssen zum Beispiel vorher alle milderen Mittel, also alle möglichen Alternativen geprüft und umgesetzt werden.
Heißt also jetzt nur zum Verständnis, wenn jetzt der sich zum Beispiel an meinem Auto schubbert und der schöne Mercedes geht kaputt, dann kann ich den trotzdem nicht einfach erschießen, sondern müsste ich erstmal probieren, zum Beispiel mit Lärm ihn zu vertreiben oder was auch immer.
Genau. Also es geht um zumutbare Schäden. Das mag vielleicht für den Besitzer des Autos nicht zumutbar sein, aber für uns als Gesellschaft schon. Und wir haben als Gesellschaft auch eine Verantwortung für die bedrohten Arten. Und wenn das der Fall ist, dann sollte man sich schnell an die Behörden wenden und die klären das dann. Mhm. Und neben diesen milderen Mitteln und der Suche nach alternativen Lösungen braucht es eben auch eine naturschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung von der zuständigen Naturschutzbehörde.
Und die einzuholen wurde in dem Fall versäumt.
Richtig. Es hieß, dass Gefahr im Verzug ist. Das heißt, ich bin keine Juristin, aber aus meinem Verständnis heraus heißt es, dass die Gefahr von dem Wisent so unmittelbar bevorstand oder der Wisent bereits im Gange war, Schäden oder Verletzungen zu verursachen, dass keine Zeit blieb, diese Genehmigung einzuholen.
Jetzt ist natürlich eine ganz naheliegende Lösung, die man irgendwie so aus dem Film sich so vorstellt. Wieso hat denn jetzt nicht einfach einer sein Blasrohr rausgeholt und dann den Wisent hier betäubt oder so?
Ja, man hat das versucht, also innerhalb dieser 2-3 Stunden, die der Wisent in Deutschland dann war und diese ganze Prozedere da vonstatten ging, haben sie versucht, jemanden zu finden, der ein Betäubungsgewehr und das notwendige Mittel auch hat. Und die ganzen Tierärzte, die sie erreicht haben, die haben sich wohl alle nicht imstande dazu gefühlt. Man muss auch sagen, das braucht wirklich spezielle Kenntnisse, weil das einfach ein riesiges Tier ist mit einer riesigen Masse und das kann nicht jeder machen. Mhm. Aber umso wichtiger ist es, wenn wir jetzt wissen, dass die Wisente auf der anderen Seite von Deutschland leben, dass so jemand vor Ort ist und schnell dann auch anrücken kann, in Anführungszeichen.
Ist ja jetzt auch nicht so häufig, da würde es ja reichen, wenn man 1, 2, 3 Leute, eine Handvoll Leute ausbildet.
Das ist ein wahnsinniger Aufwand, aber wir müssen uns halt die Frage stellen, okay, wir haben als Gesellschaft diese Verantwortung. Wie du sagst, wir haben den Wisent ausgerottet, durch uns ist er nicht mehr in der Natur und wir haben jetzt die Verantwortung, auch unter rechtlichen Perspektive, dass die Wisente wieder zurückkommen. Und wir fordern das ja zum Beispiel auch von anderen Ländern und von anderen Kontinenten wie in Afrika. Da kennen wir es ja. Mhm. Jeder kennt dieses Bild, wo ein Ranger tagtäglich, Tag und Nacht neben den letzten Nashörnern herläuft.
Voll. Und perfektes Argument. Man hätte wahrscheinlich sogar ehrenamtliche Leute finden können, die begleiten zumindest, dass man immer weiß, wo er ist und es ein bisschen... Also, ja, gut.
Und wie du sagst, es wäre ja eine vorübergehende Maßnahme gewesen, eine Alternative, die man hätte ausprobieren können, bis dann eben die Naturschutzbehörde angehört worden wäre. Und man hätte in der Zeit vielleicht auch eben Kontakt zu Polen aufnehmen können, die, wie wir wissen, schon lange mit den Tieren leben und da auch Lösungen gefunden haben und die Tiere kennen.
Ja, das ist ja tatsächlich, also Gefahr im Verzug. Ich bin jetzt zwar auch kein Jurist, aber ich bin so ein bisschen ein kleiner Experte im Bereich Strafrecht zumindest. Und da ist es tatsächlich, also Gefahr im Verzug macht immer so ein sofortiges Handeln notwendig, weil man nur so eine drohende Gefahr abwenden kann. Und da ist tatsächlich speziell nochmal darauf verwiesen, dass ein Einholen irgendeiner Genehmigung, in meinem alten Leben ging es meistens darum, den Hausdurchsuchungsbefehl, den man ja normalerweise braucht, um in eine Wohnung rein zu dürfen von einem Tatverdächtigen oder auch einem Zeugen, dass man da eben nicht drauf warten kann, weil es die Situation sonst so sehr verschlimmern würde. Ja, und dass man das eben ja dann beschleunigt durchführen muss. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Begriff. Also das ist ein
absolut, ja,
sehr breit auszulegen.
Mhm.
So in Bayern war das ja früher, wenn man einen Joint dabei hatte, war das genug für eine Hausdurchsuchung.
Ja, ich bin aus Bayern, ich weiß, wie strikt hier alles ist.
Gefahr im Verzug ist natürlich da eigentlich nicht wirklich. Aber wie war es denn jetzt? Und tatsächlich hat man sich darauf dann berufen in dem Fall bei euch.
Genau. Also aus unserer Sicht war keine Gefahr im Verzug. Weil wie du sagst, es müsste ja dann ersichtlich sein, dass der Wiesent unmittelbar und mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt gleich einen Menschen zum Beispiel angreift.
Ja, oder zumindest aggressives Verhalten zeigt.
Genau.
Nicht nur dasteht und Grünzeug mampft.
Genau, und im Gegensatz dazu waren sich sogar die Zeugen vor Ort nicht einig darüber. Also die für den Abschuss dann verantwortlich waren und ihn freigegeben haben, die haben gesagt, dass er aggressives Verhalten gezeigt hat. Es gab aber genauso auch Zeugen, die gesagt haben, nee, das Verhalten vom Wiesent war absolut harmlos.
Mhm.
Und das ist ja auch das, was Wochen vorher aus Polen berichtet wurde. Und schon alleine aus dieser Ungewissheit heraus hätte der Abschuss nicht durchgeführt werden dürfen.
Aber meine Frage so vom, also ich versuche auch immer so ein bisschen alle Seiten zu sehen, obwohl meine Seite ganz klar eigentlich pro Wiesent ist. Aber ich versuche es jetzt einfach mal, mich reinzudenken.
Ja.
Wie gefährlich, wenn wir jetzt ganz objektiv sind, ist denn ein Wiesent?
Ja, also Wiesente sind natürlich beeindruckende und imposante Tiere. Und die können bis zu einer Tonne schwer werden und sind riesig. Also die machen schon Eindruck. Aber trotz ihrer Stärke und ihrer Größe sind sie Fluchttiere. Das heißt, wenn sie sich in die Ecke gedrängt fühlen oder bedroht fühlen, dann versuchen sie, wenn möglich, zu flüchten. Und natürlich sollte aber auch wie bei jedem anderen Wildtier von dem Wiesent auch Abstand gehalten werden und ihnen Respekt gezeigt werden. Denn wenn sie sich dann in die Ecke gedrängt fühlen, dann können sie auch angreifen. Es ist bisher aber noch kein Fall bekannt, in dem Menschen von einem Wiesent getötet worden sind.
Okay, also das spricht ja eine deutliche Sprache eigentlich dann doch.
Ja.
Genau dafür wurden ja auch die Jäger, die beteiligt waren, später konfrontiert. Auch noch, ich glaube, bis heute. Wie siehst du sowas dann?
Ich glaube, das muss man aus einer ethischen Perspektive sehen und aus einer rechtlichen Perspektive. Wenn ich mir die Situation von dem Jäger vorstelle, der dann abgedrückt hat, und es waren ja dann zwei, dann glaube ich schon, dass das eine extreme Drucksituation für die war und eine einmalige Situation. Und die haben bestimmt nicht leichtfertig abgedrückt, hoffe ich. Aber gleichzeitig muss man eben die Handlungen von einem Jäger, wenn sie eine bedrohte und geschützte Art erschießen, ganz genau unter die Lupe nehmen. Und es müssen auch Konsequenzen folgen. Aus unserer Sicht hätte das eben strafrechtlich verfolgt werden müssen, um das gut aufzuarbeiten. Aber das Allermindeste, was daraus entstehen muss, ist eine Debatte darüber, wie wir in Zukunft mit solchen Situationen umgehen und wie wir dem Amtsdirektor und dem Schützen in Zukunft auch Alternativlösungen zur Hand geben können, damit die eben wissen, was sie anstattdessen machen hätten können.
Also für mich ist es ja ganz klar, dass da nicht Gefahr im Verzug war und da eigentlich jetzt nicht hätte geschossen werden dürfen und deswegen eine strafrechtliche Konsequenz hätte folgen müssen. Ist das passiert? Also kam es zu einer Verurteilung?
Nein, leider wurden die Ermittlungen dann eingestellt durch den Staatsanwalt, was für uns super enttäuschend und auch überraschend war. Weil sogar das brandenburgische Justizministerium und ein Gutachten von der Partei Die Grünen in Brandenburg hat ganz klar ergeben, dass der Wiesentabschuss illegal war. Und aus unserer Sicht ist mit der Einstellung dieser Ermittlungen eine klare Chance vertan geworden, ein Zeichen dafür zu setzen, dass Artenschutz und der Schutz bedrohter Arten, geschützter Arten in Deutschland ernst genommen wird und Konsequenzen aus der Tötung dieser Tiere folgen.
Es ist ja auch, also gar keine Frage, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ist ja, glaube ich, keine Frage, dass die Jäger zumindest wussten, was für ein Tier sie dort haben und auch, dass dieses Tier eben nicht bejagt werden darf.
Genau, also es ist Teil der Jagdausbildung. Ich habe die auch gemacht und das lernt man darin.
Jetzt muss ich reinhaken. Du hast die Jagdausbildung gemacht?
Genau, ich habe quasi die Ausbildung gemacht, bin aber selbst keine Jägerin, weil mir das wichtig war, weil ich, also man sieht hier im Hintergrund die ganzen Bücher, die man für die Jagdausbildung wälzen muss. Also da steckt ein wahnsinniges Wissen dahinter, was Jäger auch jederzeit abrufen müssen. Und mir war das auch wichtig, dass ich dieses Wissen auch habe.
Wow, toll. Also wirklich ziemlich meinen Hut. Das ist, man sagt immer, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist. Und dass du ja eigentlich diesen Weg gegangen bist, nur um zu wissen, mit was du es zu tun hast. Also umso mehr, ich ziehe wirklich meinen Hut.
Genau.
Wahnsinn.
Wird das grüne Abitur auch genannt?
Das grüne Abitur?
Ja, genau.
Okay. Hast du dann während der Ausbildung auch andere Jäger kennengelernt und wussten die, dass du selber ja gar nicht schießen willst? So wirklich?
Ja, also klar, ich war ja in so einer zweiwöchigen Intensivschulung tagtäglich. Das ging dann von morgens früh um 7 bis abends um 7 und danach noch lernen. Mhm. Und die wussten auch alle, dass ich das nicht wollte. Bei den einen hat es auf Verständnis gestoßen und bei den anderen weniger. Aber für mich war einfach wichtig, dass ich dieses Wissen dann aufbaue.
Sehr, also super interessant. Jetzt haben wir natürlich den Fall, du hast es schon gesagt, es war wirklich, ist durch die Medien gegangen, international hat es, ich finde, dem Ansehen Deutschlands geschadet. Wieso glaubst du, hat gerade dieser Fall für so viel Aufsehen gesorgt? Und ja, warum ist es so tragisch für den Artenschutz?
Für uns als Artenschützer ist natürlich jede illegale Tötung von jedem Tier tragisch. Aber ich glaube, was diesem Fall einfach so viel Präsenz auch gegeben hat, waren mehrere Gründe eigentlich. Zum einen ist es Tier ja an sich schon total imposant und beeindruckend von seiner Statur her. Und dann ist es auch ein Symbol für den Erfolg des Artenschutzes, dass jetzt ein solch großes Tier in seinen einst angestammten Lebensraum wieder zurückkehrt. Und wenn man dann auch noch die Geschichte vom Wisent kennt, dann macht es das nochmal doppelt so tragisch. Weil der Wisent war ja bis Mitte des letzten Jahrhunderts in freier Wildbahn komplett ausgestorben. Der wurde ausgerottet von uns Menschen und kam aber gleichzeitig nur durch die Bemühungen von einer großen internationalen Gesellschaft wieder zurück in die freie Natur. Die haben sich dann zusammengetan, haben ein systematisches Zuchtprogramm aufgebaut und haben dann Auswilderungsprojekte gestartet. Und es gab Auswilderungsprojekte in ganz, ganz vielen Ländern, vor allem in Osteuropa. Und dass dieser eine einzige Wisentbulle jetzt nach Deutschland zurückkommt, und in den anderen Ländern die Leute gelernt haben, mit ihm oder mit der Art zu leben. Und wir diesen einen Bullen innerhalb von wenigen Stunden abschießen, ohne nach Lösungen zu suchen, macht es einfach nochmal doppelt so tragisch.
Es reißt mich auseinander. Es macht mich, ich kann, wenn ich ganz kurz sagen darf, es macht für mich, es hat zwei Dinge. Das eine ist, der Wisen ist ja so dieses, man hat ihn ja auch den europäischen Bison. So, ne, dieser, also, dass man, auch wenn ihr jetzt noch nichts vorstellen konntet unter dem Wisent, was ich, wie ich zugeben muss, auch am Anfang, ich erstmal Wisent, was ist es denn überhaupt? Es ist der europäische Bison. Und natürlich hat der Bison ja diese ganz tragische Geschichte, die wir alle kennen, mit diesen Kilometern von Kadavern, die weiße Siedler in Nordamerika hinterlassen haben, nur das Fell abgezogen, das Fleisch verrotten haben lassen auf offener Steppe und die Native Americans, also die Ureinwohner in Nordamerika, dazu gesehen haben, wie ein Tier, mit dem sie Jahrhunderte, Jahrtausende lang koexistieren, innerhalb von Jahrzehnten ausgerottet wird von uns Europäern, basically, ist so das eine, dass das so ein Beispiel ist für unsere sinnlose Grausamkeit an so einer Stelle. Und gleichzeitig ist es ja jetzt, überall habe ich dieses Gefühl von Machtlosigkeit und von Wut, aber gleichzeitig waren die Täter offensichtlich Verbrecher. Es war keine Frage, dass da die Menschen, die diese, Morde begangen haben an diesen Tieren, dass die außerhalb des Gesetzes handeln, dass die auch außerhalb der ihrer Jagd-Community zum Beispiel handeln. Und jetzt ist in diesem Fall eine staatliche Sanktionierung dieses Mordes. Es gibt mir so ein Gefühl von Hilflosigkeit, dass ich weinen möchte.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und was halt bei dem Fall einfach noch zusätzlich dazu kommt, ist, dass es eben auf Anweisung ein Abschuss war und auch auf behördliche Anweisung. Aber aus unserer Sicht hatte eben der Amtsdirektor nicht die Zuständigkeit, die eben das Bundesnaturschutzgesetz vorschreibt.
Wie steht's denn jetzt um den Wiesent?
Um den Wiesent steht's insgesamt immer besser durch diese Schutzbemühungen. Also es ist wirklich eine Erfolgsstory für den Artenschutz. Und der Wiesent steht als Symbol für das, was wir gemeinsam international schaffen können. Und ganz konkret in Polen, da lebt die größte Wiesentpopulation. Dort hat auch die Wiederauswilderung in den 1950er Jahren wieder angefangen. Und es gibt in ganz Polen Auswilderungsprojekte, aber auch direkt in direkter Nachbarschaft zu Deutschland. An Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern grenzt das Verwaltungsgebiet Westpommern. Und dort leben aktuell über 350 Tiere in gut einer Dutzend Herden. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Tiere auch selbstständig wieder nach Deutschland zurückkehren.
Ja, und dafür brauchen wir Lösungen. Also für diese, ist jetzt eine Neuansiedlung auf irgendwelche Weise geplant oder ist es tatsächlich nur, naja, wenn der nächste kommt, schauen wir halt weiter?
Also es gab jetzt tatsächlich ein Wiederauswilderungsprojekt in Deutschland, konkret im Nordrhein-Westfalen. Da wurde 2003 ein Auswilderungsprojekt von einem privaten Waldbesitzer gestartet, der auf seiner Fläche 8 Wiesente ausgewildert hat. Und die Herde ist jetzt innerhalb der letzten 10 Jahre auf über 25, teilweise auch mehr angewachsen. Und leider gab es da aber so große Konflikte und auch Verbissschäden, dass es zu einem jahrelangen Gerichtsstreit geführt hat. Und aktuell ist es so, dass die Tiere leider wieder hinter ein Gatter gekommen sind und da jetzt quasi auf ihre Zukunft warten, worüber ein Gericht jetzt entscheiden wird.
Was sind denn Verbissschäden?
Verbissschäden können entstehen, wenn jetzt zum Beispiel Wiesente die Rinde von, in dem Fall Buchen, knabbern und dadurch entstehen den Waldbesitzer dann wirtschaftliche Schäden.
Okay. Mit welchen Maßnahmen könnte denn der WWF oder unterstützt denn der WWF ja so eine Rückkehr der Wiesente nach Deutschland?
In Deutschland unterstützen wir als WWF vor allem die natürliche Rückkehr des Wiesents von Polen nach Deutschland. Mhm. Und das Projekt habe ich vorhin schon vorgestellt. Wir haben über 3 Jahre Maßnahmen erarbeitet. Und es fängt an bei ganz konkreten Vorschlägen, wie zeigt Alternativlösungen auf für so einen Abschuss. Man kann Straßen absperren, man kann auch mal kurzzeitig eine Ausgangssperre für die betroffenen Ortsteile erhängen. In dem Fall hätte man auch eine polizeiliche Begleitung von dem Wiesentbullen vorübergehend auch einstellen können. Und dann eben die polnischen Kollegen, die sich damit auskennen, um Rat hätten bitten können. Und es geht aber auch dann weiter darüber hinaus. Es ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass man Managementpläne speziell für die Art aufstellt, in der dann ganz genau geregelt ist, wie ist das Tier geschützt, was muss getan werden, wie können Mensch-Wildtier-Konflikte von vornherein reduziert werden.
Wie macht denn das unser Nachbar? Das ist ja das. Ich meine, wenn dort 2000 von einem bis zu einer Tonne schweren Bison-ähnlichen Riesen-Wiesenten unterwegs ist. Wie kommen die denn zurecht? Was machen die denn anders? Warum haben wir eine Angst? Warum so eine Angst?
Man muss da ein bisschen unterscheiden, weil die Besitzverhältnisse in Deutschland und Polen anders sind. Also die Wälder, in denen Wiesente vor allem leben, nicht ausschließlich, aber vor allem, die sind vor allem in staatlicher Hand und bei uns sind sie sehr viel in privater Hand. Das macht schon mal einen Riesenunterschied. Mhm. Aber zum Beispiel jetzt ganz konkret in Westpommern kümmert sich eben diese eine NGO, die Westpommersche Naturgesellschaft, nur um das Management dieser Tiere. Und die hatten zum Beispiel ganz lang, also vor allem in der Anfangsphase, eine Notrufnummer, unter denen Ansprechpartner 24/7 für die Leute vor Ort zur Verfügung standen und auch, wenn nötig, ausgerückt sind. Und die haben uns gesagt, schon alleine dieses Mittel. Und diese einfache Lösung hat zu so vielen Lösungen geführt und hat so viele Konflikte einfach reduziert. Nur deswegen, weil eben sie dann vor Ort waren, weil sie eben das Verhalten des Wiesens einschätzen konnten und sagen konnten, ist das jetzt aggressiv oder ist das ein normales Verhalten und wussten, was vielleicht jetzt im nächsten Augenblick passiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig für uns hier in Deutschland. Und solche Lösungen brauchen wir schon jetzt, auch wenn wir aktuell leider keine freilebenden Wiesente mehr in Deutschland haben, kann es jederzeit dazu kommen, dass Wiesente aus Polen nach Deutschland wandern. Die nächste Wiesentherde ist nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Und für diesen Fall braucht es Ansprechpartner für die Leute vor Ort, für einen Amtsdirektor in Lebus oder für einen Schützen, damit die wissen, wohin sie sich wenden können.
Wenn wir jetzt von Schäden sprechen, die jetzt Wiesente im Wald verursachen und es zum Beispiel private Wälder sind, es ist ja total verständlich, dass dann jemand sagt, ey, das ist mein Forst, ich kümmere mich hier gut drum und jetzt habe ich da Schäden in Höhe von Tausenden von Euro wahrscheinlich dann und habe niemanden, an den ich mich wenden kann. Wobei, aber dann müsste es doch eine Versicherung geben oder sowas. Aber sagen wir, wäre da nicht sowas denkbar wie zum Beispiel ein Fonds, den man dann einrichtet, dass der Staat eben ja entschädigt für solche Schäden?
Ja, absolut. Und das gibt's auch schon in vielen Fällen. Und es gab's zum Beispiel auch in Nordrhein-Westfalen. Da konnten sich dann die Waldbesitzer hinwenden und haben ihre Schäden dann beglichen bekommen. Und das ist absolut wichtig. Und man kann absolut nachvollziehen, dass diese Schäden ausgeglichen werden müssen. Dafür müssen wir auch eine Lösung finden. Und es muss auch für die Leute unbürokratisch und schnell verlaufen, weil oft ist es eine wahnsinnige bürokratische Hürde. Und jeder weiß, der ein Landwirt oder ein Waldbesitzer im Freundeskreis hat, jeder weiß, wie viel die arbeiten und wie wenig Zeit die dann haben, sich auch noch mit sowas rumzuschlagen. Und da braucht es in Deutschland unbedingt eine Regel, dass das einfacher und schneller geht.
Jetzt hattest du ja tatsächlich auch einen persönlichen Kontakt zur Jägerschaft. Wir haben natürlich die letzten Folgen sehr oft darüber geredet, dass nicht jeder Jäger jedes Tier erschießen will. Leider aber doch jeder Täter, den wir getroffen haben, einen Bezug zur Jagd hatte. Also es doch irgendwie einen Zusammenhang gibt. Vielleicht ist es eine persönliche Einschätzung, vielleicht ist es eine dumme Frage, aber gibt es die Jäger, die sagen, hey, ich finde den schön und ich will den nicht schießen? Oder ist es so, hey, guck mal, habe ich noch nie gesehen, tolle Trophäe, boom.
Nee, absolut.
Weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will? So, wie ist die Stimmung, wenn du jetzt einfach so ein Stimmungsbild vielleicht zeichnen müsstest?
Ich finde die Frage total wichtig und ich finde auch wichtig zu betonen, die Jäger, die ich kenne, die Mehrheit, die geht mit einem Gedanken zur Jagd, um eben Hege auszuführen. Das heißt, die Arten vor Ort zu schützen und die Biodiversität zu fördern. Und es ist ganz wichtig zu sagen, dass Jäger nicht von vornherein verurteilt werden dürfen. Ja, du hast recht, oft haben Täter ein Bezug zur Jagd, aber nicht jeder Jäger ist ein Täter und das ist wirklich wichtig zu betonen.
Was würdest du denn da wünschen von der Jägerschaft, wenn du es dir zaubern könntest?
Die breite Unterstützung einfach in solchen Fällen. Und das ist auch ganz oft der Fall, aber nicht immer, dass man einfach zusammenarbeitet und zusammen nach Lösungen sucht und zusammen versucht, auch diese Fälle aufzulösen.
Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das im Interesse einer Berufsgruppe ist, schwarze Schafe zu melden und gegen die vorzugehen. Bei mir sind es, weiß ich nicht, ich bin Antigewalttrainer. So, wenn ich jemanden habe, der da nicht richtig arbeitet, dann wird es auf uns alle zurückfallen. Und gerade bei den Jägern, es ist ja, wenn wir immer wieder hören, dass da eben der Täter aus diesem Kreis kommt, dann ist das nicht förderlich für die ganze Berufsgruppe. Es ist nicht, das ist wirklich, es gibt ein schlechtes Bild. Und wenn die Mehrheit das doch gar nicht will, dann lasst uns bitte zusammen an einem Strang ziehen. Jetzt gibt es tatsächlich noch einen offenen Rechtsstreit. Kannst du mir sagen, worum es da geht?
In Bezug auf den Wiesent? Ja, also der WWF selber ist da nicht involviert, aber es gibt noch eine Diskussion um den Kopf des abgeschossenen Wiesents.
Okay.
Der zuständige Landrat, der hat den Kopf dem Jäger zugesprochen und hat sich dabei auf das Aneignungsrecht im Jagdgesetz berufen. Und die Partei Bündnis 90 Die Grünen, die hat aber die Landesregierung aufgefordert, selbst einen Anspruch an diesen Kopf zu erheben, weil sie gesagt haben, dass das Bundesnaturschutzgesetz im Fall von geschützten Tieren wie dem Wiesent ganz klar sagt, dass das Aneignungsrecht aus dem Jagdgesetz ausgehebelt wird. Aber ich denke, dass das Gerichtsverfahren dann hoffentlich bald klären wird.
Aber wieso ist das dann eine Frage? Wir reden ja, du hast jetzt das Wort nicht gesagt, aber ich formuliere es jetzt mal so. Es darf doch keine Trophäe geben bei einem Tier, das unter Naturschutz steht.
Ja.
Also unter Artenschutz. Das kann doch nicht sein.
Ja. Und der Schütze, der den Kopf jetzt zugesprochen hat, der hat auch betont, dass er sich auf keinen Fall diesen Kopf an die Wand hängen möchte und hat wohl auch schon die Knochen des Kopfes ans Naturkundemuseum gespendet. Nur eben sind die Hörner und das Fell, die sind zu einem Präparator gekommen. Die dürfen jetzt aber nicht weiter präpariert werden, solange dieses Gerichtsverfahren nicht eine eindeutige Entscheidung gestellt hat.
Und uns aber auch ein bisschen halb, also das reicht nicht. Entschuldigung, das reicht nicht. Du möchtest es nicht haben, dann gib's doch bitte ganz ab.
Ja.
Vielleicht kannst du noch sagen, warum ist es wichtig? Warum ist es wichtig? Warum soll der den denn jetzt nicht haben?
Ich finde es wichtig, dass der Kopf auch dann zum Beispiel komplett ans Naturkundemuseum geht und da nicht irgendwie der Anschein erweckt wird, dass man eben so ein Tier abschießen kann und es als Trophäe dann eben selbst behalten darf. Und in so einem Naturkundemuseum, da ja dient er dann wenigstens noch dem Zwecke, um auf diesen Fall Aufmerksamkeit zu machen und die Debatte eben am Laufen zu halten, dass wir in Deutschland eben Wege finden müssen, um mit der Rückkehr solcher großen Arten klarzukommen.
Ja, ist natürlich ein sehr dramatischer Fall, der aber auch wirklich, wenn wir es sichtbar machen können, dann vielleicht dazu führt, dass Besucher eben das fühlen, was wir jetzt fühlen, wenn wir uns damit beschäftigen und dadurch auch der Schutz wieder in den Vordergrund kommt. Jetzt haben wir damit eigentlich auch schon den Schritt so ein bisschen zur letzten Frage gemacht, nämlich wie kann man denn das Bewusstsein der Öffentlichkeit für den Schutz der Wiesente erhöhen? Denn ich gebe es ganz offen nochmal zu, ich wusste nicht mal, was ein Wiesent ist.
Ja, und du bist auch nicht der Einzige. In unserem Projekt haben wir dann auch festgestellt, dass viele Leute gar nicht wissen, was ein Wiesent ist. Aber wie du schon gesagt hast, wenn man gar kein Bild vor Augen hat, dann stellt man sich am besten einen amerikanischen Bison vor. Nur sind unsere europäischen Wiesente ein bisschen schlanker und hochbeiniger. Mhm. Und was man jetzt tun kann, um die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, das sind halt konkret solche Projekte. Und das haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben, dass wir eben auch einen ganz großen Fokus auf Öffentlichkeitsarbeit legen, damit eben bei einem Fall wie in Lebus dann klar ist, dass was ein aggressives Verhalten ist und was nicht und was ein normales Verhalten von dem Wiesent ist. Und auch ganz wichtig, dass jeder Mensch in Gebieten, wo die Tiere dann zurückkehren könnten oder schon zurückgekehrt sind, wissen, wie man bei einer Begegnung mit Wiesenten umgeht. Und so kann man dann von vornherein Konflikte möglichst weit reduzieren.
Dann habe ich jetzt eigentlich nur noch eine einzige Frage, und zwar, was kann ich als Einzelner tun? Also was kann Privatperson Maximilian Pollux, was kann jeder von uns zu Hause tun,
ja,
wenn einem das Thema wichtig ist?
Sich informieren, wie man sich verhält, wenn man auf so einen Wiesent trifft. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass es zu einer Begegnung zwischen Wiesent und Mensch kommt und es böse ausgeht. Wie gesagt, es gibt noch keinen einzigen Fall, in dem Wiesent einen Mensch getötet hat. Aber wir müssen solche Fälle auf jeden Fall verhindern, damit eben kein schlechtes Bild gegenüber der Art entsteht. Und wenn wir uns alle informieren, wenn wir alle wissen, wir müssen Abstand halten, wir müssen großen Bogen um die Tiere machen, wir dürfen sie auf keinen Fall füttern.
Kein Selfie?
Kein Selfie machen, nein, okay. Das mögen die Wiesente nicht.
Okay.
Und vor allem das Füttern ist total wichtig, weil man lernt den Tieren so, und es geht für jedes Wildtier, das geht auch für einen Wolf, Luchs, was auch immer. Man darf sie nicht füttern, weil sie so die Nähe zum Menschen kennenlernen und wir dadurch eben Konflikte verschärfen. Mhm. Und es ist absolut fehlgeleitete Tierschutzliebe in dem Fall.
Vielen, 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 vielen Dank, Nina. Ich habe sehr viel über den Wiesent gelernt. Ich habe sehr viel über die Situation des Wiesents gelernt. Ich bin immer noch super wütend. Wie gesagt, das konntest du mir jetzt nicht nehmen. Ich, ich, Ich verstehe es immer noch nicht. Ich kann es einfach, mir ist klar, dass natürlich der Gedanke, also auch das mit dem aggressiv oder nicht, ich kaufe das niemanden ab. Können Sie mich gerne, schreibt mich an, wenn ihr das blöd findet. Ich glaube es euch nicht, dass der aggressiv war. Ich verstehe den Gedanken mit dem, dass man sagt, hey, wenn er jetzt auf eine Landstraße läuft, irgendwie doof. Ich bin immer noch sauer.
Da ist es einfach nochmal wichtig zu betonen, es wurden weder die Alternativen geprüft, noch lag eindeutig vor, dass der aggressiv ist und noch lag eine Ausnahmegenehmigung der Naturschutzbehörde vor. Und das macht diesen Fall so schlimm. Und ich hoffe, dass wir wenigstens aus diesem Fall gelernt haben, der Wiesent nicht ganz umsonst gestorben ist und es kein zweites Mal passiert.
Es war der Wanderwiesent und wir hoffen, dass das wirklich... Also deine Worte wirklich, dass das nicht umsonst war. Ich will auch nicht, dass deine Trophäe bei irgendeinem Jäger zu Hause ist. Und ich hoffe sehr, dass wir mit der Folge ein bisschen was dazu beitragen konnten, dass diese wundervollen Tiere, denn das ist wirklich, das ist so ein schönes Tier. Und es ist eine Chance, was gut zu machen, was wir versaut haben. Und ich hoffe, wir konnten einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen dieses wunderbare Tier kennenlernen. Und jeder, der die Folge jetzt gehört hat, weiß für immer, was ein Wiesent ist. Und mit ein bisschen Glück werden wir vielleicht bald wieder welche in Deutschland haben.
Ich drücke auch die Daumen, ja.
Ich habe es ja schon gesagt. Mir war zu Beginn meiner Recherchen gar nicht so richtig klar, was ein Wiesent eigentlich ist. Und jetzt will ich wissen, ob ich da der Einzige bin. Wusstet ihr, was ein Wiesent ist? Antwortet mir doch einfach direkt hier im Kommentarfeld bei Spotify oder schreibt mir auf Apple Podcast. Wusstet ihr, was ein Wiesent ist? Und vielleicht noch wichtiger, stimmt ihr der Entscheidung der Behörden, ihn zum Abschuss freizugeben, zu oder nicht? Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet und abonniert. Das geht ganz schnell, ist kostenlos und ihr verhelft diesem wichtigen Thema zu mehr Sichtbarkeit. Habt ihr Hinweise zum Thema Wildtierverbrechen? Dann meldet euch beim WWF Deutschland über die Website wildlifecrime.info. Alles klein und zusammengeschrieben. Dort klickt ihr auf Fall melden und werdet dann direkt zu den jeweiligen ExpertInnen weitergeleitet. Alle Links und Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Silent Victims, Tiere reden nicht, ein WWF True Crime Podcast, ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den WWF Deutschland. Redaktionelle Leitung und Schnitt, Katharina Kern. Produktion und Sounddesign, Milan Fay. Konzept, Ellen Schulte. Nach einer Idee und fachlichen Expertise von Leonie Weltgen und Samantha Luck vom WWF. Redaktionelle Mitarbeit vom WWF, Eileen Wegner.